Und ich mache mir Gedanken über so vieles. Es ist diese Frage nach dem, was macht meine Beziehung zu Jesus aus? Was ist die Grundlage meines Glaubens? Dann, wenn nichts mehr bleibt, was ich zum Beispiel leisten kann. Alle möglichen Dinge, die mir wichtig sind oder zur Gewohnheit sind, wegbrechen, wenn sich mein Lebensradius sehr einschränkt. Mein Vater, der hat, seitdem er sich für Jesus entschieden hat, unglaublich viel für Jesus gemacht. Er hat Obdachlose betreut, sehr vielen Menschen von Jesus erzählt, Flüchtlingen geholfen, ein Buch über den Glauben geschrieben und noch ganz vieles mehr. Und nun? Was bleibt vom Glauben, wenn man selbst nichts mehr tun kann? Und ja, es kann auch sein, dass beim Vater eine gewisse Altersdemenz mit reinspielt. Das wird gerade getestet. Aber trotzdem macht es mich sehr nachdenklich. Was macht so meine eigene Beziehung zu Jesus aus? Oder ein anderer Fall, ein Freund, der in seinem Leben so oft erlebt hat, dass Gott ihn beschenkt, auf wundersame Weise. Er konnte sich immer darauf verlassen, dass Gott ihn versorgt. Und er kann so einige tolle Geschichten erzählen. Doch plötzlich gerät dann sein Leben in eine Krise. Und das, worauf er sich immer hat verlassen können, bricht plötzlich weg und funktioniert irgendwie nicht mehr. Was ist die Grundlage seiner Beziehung zu Jesus? Oder ein dritter Fall. Ein Mann, schon etwas älter, Single, geht seit vielen Jahren in eine Gemeinde um nach Norddeutschland. Und diese Gemeinde, die ist so seine Familie. Und dann kommt es zur Gemeindekrise. Die Gemeinschaft zerbricht, es gibt Streit, Parteiungen und er. Für ihn war der Glaube immer verbunden mit dieser Gemeinschaft. Immer gekoppelt. Was bleibt? Was ist die Grundlage seiner Beziehung zu Jesus? Oder der Mann, der in der Gemeinde eine Leitungsposition hat, außerdem für ein Missionswerk tätig ist und für so manchen Vorbild. Und dann? Dann ist da diese Frau. Nicht seine, denn die sitzt zu Hause und er bei der anderen Frau auf der Bettkante und es bleibt nicht beim Sitzen. Und dann kommt die Scham und die Schuld und das zieht sich zurück von Gemeinde, seinem Dienst, verliert sein Ansehen in der christlichen Community, dann in der Gegend. Was bleibt? Was ist die Grundlage seines Glaubens? Und man könnte noch so weitermachen, noch so viele Beispiele bringen. Die jungen Eltern, die in dem Alltagsstress keine Ruhe mehr finden für den Glauben. Die Studentin, die das erste Mal in einer fremden Stadt ist und plötzlich merkt, dass vieles vom Glauben eigentlich so Verhaltensweisen waren, die sie von ihren Eltern übernommen hat. Der junge Mann, der plötzlich diese Frau kennenlernt, die er so toll findet, aber die all mit diesem Frommen nichts zu tun haben will. Oder die ehemals so aktive Mitarbeiterin in einer Gemeinde, die sich zurückgezogen hat. Sich eigentlich nur eine Pause gönnen wollte, aber jetzt so sonntags sich immer öfters die Frage stellt, was mache ich denn hier? Jetzt, wo ich keine Mitarbeiterin bin, sondern, ja was eigentlich? Eigentlich eine spannende Frage. Gibt es sowas wie aktiver Mitarbeiter und passives Gemeindemitglied? Oder sind wir eigentlich alle per Definition Mitglieder in einem Leib? Wie geht es dir? Was macht deinen Glauben aus im Kern? Was ist die Basis deiner Beziehung zu Jesus? Und was sind eher so Begleiterscheinungen, so wichtig und so gut sie auch sein mögen? Das Jahr 2026 ist noch relativ neu. So gerade fängt man erst an, nicht mal frohes Neues zu wünschen. Vielleicht ist jetzt auch so eine gute Zeit, sich mal wieder gedanklich so ein bisschen rauszuzoomen, so einen Blick von oben drauf zu werfen und sich diese grundlegenden Fragen zu stellen. Warum glaube ich? Was ist der Kern meiner Beziehung zu Jesus? Und die Antworten auf diese Fragen werden sehr wahrscheinlich nichts Neues beinhalten. Nichts, was wir nicht sowieso schon wissen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich die immer mal wieder zu stellen. Denn ich habe oft genug gesehen, wie Menschen durcheinander geschüttelt werden. Wenn Glaube plötzlich nicht mal so ist, wie man es gewöhnt ist oder wie man bisher erlebt hat. Oft dann, wenn es zu Krisen kommt. Und manchmal schüttet auch Gott ein Leben so ein bisschen durch, um uns auf den Kern zu fokussieren. Wir haben die Allianz Gebetswoche feiern können. Sie stand unter dem Motto, Gott ist treu. Was für ein tolles Motto für die Gebetswoche. Da gibt es diesen guten, mächtigen, uns liebenden Gott, der uns im Blick hat und uns versorgt. Gott ist treu. Und ich vermute, die meisten von uns hier im Raum durften das irgendwann in ihrem Leben auch schon mal erlebt haben. Und dass es in diesem Raum so ganz viele Erlebnisse und Geschichten gibt, davon, wie Gott real ins Leben eingegriffen hat. Gott ist treu. Gott ist für uns. Gott ist treu, das klingt toll, wenn das Leben schön verläuft. Wenn man morgens wach wird und fit ist, weil man die ganze Nacht durchgeschlafen hat. Dann, wenn man keine Schmerzen hat und keine Sorgen. Man in Frieden lebt mit sich und den Nächsten. Dann, wenn man alles hat, was man so zum Leben braucht und so ein bisschen zum Genießen. Gott ist treu. Aber jetzt diese Frage, was ist, wenn es nicht so ist? Wenn es dir nicht so ergeht? Du dich eher fragst, Gott, wo bist du? Vielleicht, weil auch in deinem Leben Dinge passieren, die den Eindruck so gar nicht vermitteln, dass da diesen guten, großen, starken Gott ist, der auf deiner Seite ist. Sondern dein Leben gerade durch Krisenzeiten geht. Sei es Krankheit, Verlust, Sorgen, Zukunftsangst, Schuld oder Dinge in deinem Glaubensleben wegbrechen, die für dich immer eng mit dieser Beziehung zu Jesus verbunden waren. Was, wenn deine Nächte nicht friedlich sind, sondern unruhig, weil Sorgen und Schmerzen dich belangen oder beides? Wenn sich deine Gedanken nicht losreißen können von deinem Job, der auf der Kippe steht, oder deinem Kind, das einen Weg eingeschlagen hat, was nicht so gut ist in deinen Augen, oder von Russlands Größenwahn, oder deiner Schuld, oder. Was bleibt von deinem Glauben, wenn Glauben irgendwie nicht mehr zu funktionieren scheint? Oder entscheidende Elemente wegfallen? Und auch solche Geschichten gibt es ja in diesem Raum sehr wahrscheinlich sehr viele. Geschichten der Krisenzeiten, der Herausforderungen. Was ist in diesen Krisenzeiten los? Funktioniert Glaube dann nicht? Warum schreitet Gott nicht ein? Das kann ja nicht daran liegen, dass Gott das nicht könnte. Er ist der Schöpfer des Universums und hat alle Macht. Und er hat ja auch oft genug eingegriffen. Er ist mehr als nur so ein tröstlicher Gedanke. Das dürfen viele von uns erleben. Aber was dann los? Wenn es nicht an Gott liegt, dann könnte man ja so in Gefahr laufen, die Schuld bei einem selbst zu suchen. Wenn es mir nicht gut geht, mache ich dann vielleicht irgendwas falsch? Bringe ich nicht genügend Leistung, damit Gott zufrieden ist? An Gebet, an Glauben, an guten Taten sind solche Krisenzeiten vielleicht sogar eine Strafe von Gott? Oder muss man diese Zeiten nur durchstehen, so ganz fest am Glauben festhalten, weil Gott einen prüfen will? Ob man es auch wirklich wert ist, dass er sich um einen kümmert. Und solche Gedanken, die können ja kommen. Weil wir irgendwie verstehen wollen, warum uns diese Dinge passieren. Doch hinter solchen Gedanken steckt eine Vorstellung davon, dass wir Gott irgendwie dazu bringen müssen, dass er gut zu uns ist. Ein Gottesbild, auf das wir Menschen so schnell, so leicht reinfallen. Denn irgendwie scheint immer noch in uns diese Stimme nachzuhallen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist Gott wirklich gut? Und seit dem frühesten Anbruch der Menschheitsgeschichte triggert uns diese Stimme immer wieder dazu, Gott zu misstrauen. Ist Gott wirklich für mich? Oder muss ich ihn erst dazu bringen, indem ich mich als seiner Hilfe würdig erweise? Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob Gott für uns ist, dann fangen wir an, ihn überreden zu wollen. Mit Worten, mit guten Taten. Man spendet, man betet, man geht zur Gemeinde, versucht ethisch sauber zu leben, fest am Glauben festzuhalten und so weiter. So als ob es so zwei Handelspartner gäbe. Auf der einen Seite Gott, der seinen Segen anbietet, und auf der anderen Seite der Mensch, der Gott irgendwie dazu bringen muss, seinen Segen zu geben. So ein bisschen wie bei dieser fiktiven Geschichte von dem kleinen Jungen. Dem Jungen, der sich so gerne ein neues Fahrrad wünscht. Eins, bei dem endlich keine Stützräder mehr dran sind. Und schon Tage vor seinem Geburtstag fängt er an zu beten. Jesus, bitte schenke mir ein neues Fahrrad. Bitte, Jesus. Jeden Tag betet er dafür. Versucht auch in den Tagen vor seinem Geburtstag so besonders gut zu sein. Hilft seinen Eltern beim Haushalt, passt in der Schule auf, ist lieb zu seiner kleinen Schwester. Und dann rückt dieser große Tag immer näher. Und er kommt, sein Geburtstag. Lange bevor seine Eltern ihn mit einem Lied wecken, ist er wach. Liegt im Bett und betet nochmal. Jesus, schenk mir bitte ein neues Fahrrad. Oh, was ist er aufgeregt. Und endlich darf er ins Wohnzimmer. Und was steht da? Tolle Geschenke, aber kein Fahrrad. Und er ist enttäuscht. Einen Monat später ist Weihnachten. Wieder hat er Tage davor gebetet. Bitte, bitte, Jesus, diesmal. Ich will ein neues Fahrrad. Und er geht mit seinen Eltern an Heiligabend in den Gottesdienst. Sitzt dort, schaut zu und sieht dann, zum Eck vorne, eine Krippe. Und während dem ganzen Gottesdienst schaut er diese Krippe an und man merkt, irgendwas rumort in seinem Kopf. Am Ende des Gottesdienstes geht er zu dieser Krippe hin, guckt sich um, es schaut gerade keiner und dann nimmt sich die Figur von Maria ein, steckt sie sich in die Tasche, schaut das die Figur vom Jesuskind an und sagt, Jesus, ich habe deine Mutter, du weißt, ich will ein Fahrrad. Versuchen, Gott zu überreden, zu überzeugen, dass er für einen ist. Aber eigentlich ist dieses Denken unfassbar brutal, wenn man es genau betrachtet. Und manches Leid ist noch vergrößert worden, weil Menschen dachten, ihre Not sei eine Prüfung oder eine Strafe von Gott. Und gerade in den Momenten, in denen man Gott so braucht, scheint er so weit weg zu sein. Aber was, wenn Gott gar nicht so ist? Was, wenn Gott wirklich gut ist und für uns ist? Was, wenn Gott uns wirklich liebt? Der Apostel Paulus, oder damals noch Saulus, investierte sein ganzes Leben in ein Anliegen. Er wollte Gott irgendwie beweisen, dass er Gottes Gnade und Hilfe verdient hat. Und er schloss sich dazu einer religiösen Elite an. Und die stellten gemeinsam ganz viele zahllose Regeln auf und hielten sich penibel an diese Vorschriften und an jede Einzelheit. Dahinter ein Ziel. Sie wollten Gott durch ihre Leistung dazu bringen, dass er ihnen hilft. Und ein wichtiges Anliegen von ihm war, jede falsche Theologie über Gott auszurotten. Auch die von dieser neuen jüdischen Sekte, diejenigen, die an diesen Jesus Christus glauben, die sich nennen, die auf dem Weg sind. Und dann begegnet Saulus Jesus. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, lest sie trotzdem nochmal vor. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum hohen Priester. Und er bat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren und diese Männer und Frauen gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten und er stürzte zu Boden. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme hinter ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Doch der sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du stehst jetzt auf und gehst in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. In Damaskus lebt ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er. Ja, Herr, antwortete dieser, steh auf und geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas, befahl ihm der Herr. Frage doch nach einem Saulus aus Tarsus. Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich auserwählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er von nun an für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jesus begegnet Saulus und dieser Moment verändert alles. Saulus erkennt, ich muss Gott nicht überzeugen. Ich kann es auch gar nicht. Was könnte ich, Mensch, denn diesem großen Gott, dem Schöpfer des Universums, überhaupt anbieten? Saulus, der erfährt, was Gnade wirklich heißt. Er wird geliebt, ohne Vorleistung, versöhnt mit Gott. Er, der Verfolger. Die Trennung ist aufgehoben, nicht durch das, was Saulus tut, sondern durch das, was Jesus getan hat. Das, was ein Saulus sich so sehr wünscht, dass Gott für ihn ist, dass Gott bei ihm ist, das hat ihm Gott schon längst geschenkt, ganz ohne Gegenleistung. Das gilt ab dem Moment, in dem er dieses Geschenk annimmt und jeden Tag neu. In den guten Zeiten und auch in den schweren, die ja auch kommen werden. Und das wird ihm ja auch angekündigt. Nicht nur, dass er nicht nur trotz des Glaubens, sondern gerade auch um Jesu Willen würde leiden müssen. Doch in den nächsten Wochen, Jahren, Monaten wird Paulus immer mehr erkennen, Gott, der wird niemals gegen mich sein. Er ist immer bei mir. Er ist immer für mich, egal was passiert. Denn Gottes Gegenwart hängt nicht an Paulus' Leistung, sondern an Gottes Treue. Und Im Römerbrief, da bricht Paulus in diesen unfassbaren Jubel aus. In Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 38, 39. Nichts, rein gar nichts kann Paulus von Gottes Liebe trennen. Und Paulus, der zitiert ja die ganz großen Register. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, Hohes und Tiefes. Nichts, nichts kann ihn trennen von Jesus. Nicht, weil Paulus so toll ist, sondern weil Gott treu ist. Gottes Treue zeigt sich nicht in der Abwesenheit von Leid, zumindest manchmal nicht. Und auch nicht im Überfluss, sondern vor allem in seiner Gegenwart. Und Gott ist bei dir. In den guten wie in den schlechten Zeiten. Und er ist für dich. Dein Leben ist nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert, sondern liegt in Gottes Hand. Ist es das, was ein David als seine persönliche Erfahrung formuliert hat? Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann später, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wenn ich Jesus Angebot angenommen habe, dann ist Jesus mein Herr, mein Gott, und da bleibt es. Egal ob auf der saftigsten Wiese oder im finstersten Tal, du Gott bist bei mir, denn du Gott bist treu. Die Grundlage meines Glaubens liegt in Gottes Treue, nicht in mir. Es ist egal, ob ich wie ein junges Reh über die Waldwiesen hüpfe, viel für Gott mache oder apathisch den ganzen Tag auf den Fernseher starre, ohne wirklich zu verstehen, was da gezeigt wird. Gott ist treu. Egal, ob ich in einer liebevollen christlichen Gemeinschaft verwurzelt bin oder allein in meiner Einzimmerwohnung dahin vegetiere, Gott ist da. Egal, ob ich jeden Tag mehrere Stunden im Gebet und Bibellesen verbringe oder mein Alltag mir zwischen vollen Windeln, Haushalt und Terminen im Büro über den Kopf wächst, Gott ist da. Gott ist da und Gott ist für mich. Die Grundlage meines Glaubens ist Gottes Treue. Seine Treue zu sich selbst um meines Namens willen, formuliert es David in Bezug auf Gott. Ich habe euch vorher erzählt, dass ich den Beginn dieser Predigt in meinem Elternhaus in Göppingen geschrieben habe. Und natürlich kommen da auch so Erinnerungen an früher hoch. An meine Kindheit, an meine Jugendzeit. Und die Gedanken gingen dann weiter. Die Ausbildung, der Zivildienst, die Jahre auf Langeoog, das Studium, Sandra, meine eigenen Kinder, die Arbeit in verschiedenen Gemeinden. Ich durfte in meinem Leben echt so viel Schönes schon erleben. Ich bin von Gott wirklich beschenkt worden. Aber es waren auch harte Zeiten dabei. Das Stottern, kaputte Beziehungen, Konflikte, Unfälle, Schuld, Krankheiten, heftigste Schmerzen. Das Jahr 2025, das wirklich krass war. Das Leben, das ist so ein bunter Mix. Doch in all dem war Gott dabei, hat mich nie allein gelassen. Immer war diese Hand, die mich getragen und aufgefangen hat, nicht weil ich es verdient hätte, sondern weil Gott treu ist. Und das wünsche ich mir auch für den Rest meines Lebens, dass ich diesen Blick behalten darf, dass Gott da ist und dass Gott für mich ist. Und das wünsche ich auch dir. Dass mein Blick sich nicht auf Nebensächlichkeiten fokussiert, so wichtig und gut sie auch und schön sie auch sein mögen. Und auch nicht auf das Leid, so tief es auch erscheint. Sondern dass ich immer mehr lerne, Jesus wahrzunehmen, ihn zu sehen, der da ist und der für mich ist und für dich. Und ich wünsche mir, dass ich auf Gottes Treue antworten kann, indem ich mein Leben immer wieder auf ihn ausrichte, fokussiere. Er der Mittelpunkt, das Zentrum ist. Und das wird natürlich wiederum Auswirkungen haben. Darauf, wie ich mein Leben lebe, darum, wie du dein Leben lebst. Aber das ist erst der zweite Schritt. Also versteht mich bitte richtig. Es geht nicht darum, Sünde oder Leid oder Sonstiges kleinzureden. Ganz und gar nicht. Aber wie will ich denn all dem begegnen, wenn ich mich nicht in Gottes Hand weiß? Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass Gott für mich ist und er mir hilft. Doch Gott ist da und er ist für dich. Und das zu sehen, das wahrzunehmen, das ist ein lebenslanger Wachstumsprozess, der in den guten Zeiten wächst, wenn ich erleben darf, boah, Gott schreitet real ins Leben ein und den ich in den harten Zeiten lernen darf, wenn ich weiß, boah, da ist diese Hand, die mich durchträgt. Und was mir und was uns allen dabei helfen kann, weiter diesen Blick zu schärfen und auf Gottes Treue antworten zu können, im Leben, das auch umzusetzen. Dazu wird nächste Woche Andreas Klaus mehr sagen. Bis dahin möchte ich dir nur diesen einen Gedanken mitgeben. Gott ist da, jetzt hier im Raum, heute Nacht an deinem Bett und an jedem weiteren Tag, bis er uns dahin bringt, wo er alles neu machen wird, wie es die Jahreslosung uns so schön zusagt. Dort, wo er abwischen wird, alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Denn Gott ist treu und er ist für dich. Amen.